SWR 2 Leben.
Heute mit einem Porträt über den deutschen evangelischen Pfarrer Michael Krupp. Er lebte jahrzehntelang in Israel. Dort gründete er 1978 das Programm Studium in Israel. In den 40 Jahren durchliefen es viele hundert Theologiestudenten. Michael Krupp ist ein überzeugter Christ- und Judaika-Experte, wie auch Talmud-Sammler. Der Pfarrer heiratete in den 60er Jahren eine Jüdin. Seine 4 erwachsenen Kinder sind israelische Juden. Nun wird Michael Krupp 80 Jahre alt und wir wiederholen ein Porträt aus dem Jahr 2004 über diesen ungewöhnlichen Mann.
An einem heißen Sommertag versammeln sich in Berlin rund 100 Menschen, in der Mehrzahl Pfarrer und Theologen, um auf Einladung der evangelischen Kirche in Deutschland einen ungewöhnlichen Menschen zu verabschieden. Einen Pfarrer und Theologen, einen Hobbyarchäologen und Judaika-Sammler, einen deutschen Pazifisten, dessen Kinder in der israelischen Armee dienten. Michael Krupp ist vor allem eine Art Vaterfigur für viele der Anwesenden, die am von ihm geleiteten Programm Studium in Israel teilnahmen. Ihre Hebräischkenntnisse beweist die Festgesellschaft, als sie mit fester Stimme hebräische Psalmen singt. Nicht immer war Studienleiter Krupp, der neben seiner jüdisch-israelischen Frau Daniele sitzt und gelegentlich seine Tränen abwischt, so umjubelt wie in dieser Nacht in Berlin. Häufig fühlte er sich als Außenseiter. In diese Rolle wurde er hineingeboren, erzählt er.
Meine Eltern selber waren im Kirchenkampf, sie waren Gegner des Nazismus, mein Vater war im Gefängnis, wurde eingestuft von den Amerikanern als Opfer des Nazismus. Also ich habe Glück mit meinem Elternhaus, möchte ich sagen. Das kann ja nicht jeder von sich behaupten.
Vater Gerhard Krupp war Dekan der Bekennenden Kirche in Elbing, Ostpreußen, und wurde für mehrere Monate wegen seiner Kritik an der Judenverfolgung inhaftiert. Vielleicht wurde er als Außenseiter und Antinationalist geboren. Die Vertreibung aus dem Osten erlebte er als 8-Jähriger. Die Kinder wurden zu ihren Verwandten in den Harz geschickt. Die Eltern folgten erst später. In ihrer neuen Umgebung fühlte sich die Familie isoliert, erzählt Michael Krupp in fließendem Hebräisch.
Die Deutschen hatten sich gleich nach dem Krieg nicht geändert. Sie waren weiterhin Nazis. Sie waren verbockt und böse auf die Amerikaner.
Verbockt.
Sie begriffen nicht, dass die US-Armee sie befreit hatte. Gott sei Dank haben sie Deutschland besetzt. Aber die meisten Deutschen sahen das damals anders.
Krupp redet ungern über das Leiden seiner Familie, das in keinerlei Verhältnis zum unermesslichen Leiden der Juden stand. Dennoch erwähnt er seine 2 kleinen Schwestern, die an den Strapazen des Nachkriegshungers und wegen fehlender Medikamente starben. Sein engster Freund in jener bitteren Zeit war die Bibel.
Ich hatte Trost in den alttestamentarischen Gestalten gefunden. Abraham, Isaak und Josef. Das war meine eigentliche Welt, die ich liebte. Und zugleich eine Flucht aus der elenden Gegenwart eines Flüchtlingskindes. Am 15. Mai 1948 trat meine Traumwelt in meine Gegenwart und verband sich mit ihr. Es gab wieder einen Staat der Juden.
Als Gymnasiast las Krupp alles über Israel, lernte auch etwas Neuhebräisch aus einem Buch aus den 30er Jahren, das sein Lehrer in einem Antiquariat gefunden hatte. Am Israelstand auf der Weltmesse in Brüssel begegnete er 1958 den ersten Israelis. An der Freien Universität in West-Berlin besuchte er einen Kurs über Zionismus. 10 Jahre nach dem Ende des Holocaust war Israel für die Westdeutschen ein unbekanntes und unerreichbares Land. Als Deutscher brauchte man eine persönliche Einladung aus Israel, um ein Reisevisum zu bekommen. Ein Kibbutz-Mitglied, das in Berlin Entschädigungsansprüche anmeldete, vermittelte Krupp diese begehrte Einladung, worauf ihm die Israel-Mission in Köln, eine Botschaft existierte damals noch nicht, auf einem gesonderten Blatt ein Visum ausstellte. Dieses nähte Krupp in seine Hose ein, bevor er auf dem Landweg 3 Monate durch die Türkei, Syrien, Libanon und Jordanien reiste. Am 28. Oktober 1959 betrat er durch das Mandelbaumtor den jüdischen Teil des geteilten Jerusalems.
Es war ein Freitagnachmittag. Ich hatte nicht gewusst, was es bedeutet, wenn sich Israel auf den Schabbat vorbereitet. Das Mandelbaumtor führte nach Mea Shearim, dem ultraorthodoxen Viertel von Jerusalem. Eine Frau sprach mich auf Jiddisch an und gab mir etwas Geld. Eine Wechselstube war nicht mehr offen, damit ich mit einem der letzten Busse ins Stadtzentrum fahren konnte. Wie groß war meine Verwunderung über die Freundlichkeit dieser Frau einem Deutschen gegenüber. Sicher der erste, dem sie nach dem Krieg begegnete.
Krupp ging als Freiwilliger in den 1937 von deutschen Juden gegründeten religiösen Kibbutz Tirat Zvi. Die Begegnung mit dem ersten Deutschen nach dem Krieg war für viele seiner Nachbarn schwer. Er war 21 Jahre alt, aber wer rechnete das schon nach? Außerdem war er genauso alt wie jene SS-Männer damals.
In diesem Kibbutz lebten deutsche und polnische Juden. Mit den Deutschen sprach ich Deutsch. Aber in der Öffentlichkeit wollte man diese Sprache nicht hören. Also sprachen wir Deutsch nur in den Wohnungen. Mit den Polen war es schwer zu kommunizieren. Vor allem mit den Holocaust-Überlebenden. Schließlich entschied man im Kibbutz, keine weiteren Deutschen aufzunehmen, weil die Einwohner das nicht verkraften konnten. Das konnte ich sehr gut verstehen. Bereits als ich die Grenze nach Israel überschritten hatte, wusste ich, was mich erwartet. Ich hatte so viel über das Leiden der Juden im Holocaust gelesen. Die plötzliche Begegnung mit jemandem, der sie an diese schreckliche Vergangenheit erinnerte, war ein Schock für jeden Israeli.
Eine solche besondere Begegnung, die Krupp bis heute lebendig in Erinnerung ist, ereignete sich aber nicht im Kibbutz.
Einmal fuhr ich mit dem Sammeltaxi von Jerusalem nach Tel Aviv. Ein Fahrgast erfuhr während der Fahrt, dass ich Deutscher bin und sagte, er möchte aussteigen, da er mit einem Deutschen zusammen nicht weiterfahren wollte. Aber stattdessen bin ich ausgestiegen. Mitten im Nirgendwo. Ich konnte ihn verstehen. Es war sehr schwer. Solche blutenden Wunden kann man nicht heilen.
Dass er dennoch mit der Zeit Freundschaften mit Israelis schließen konnte, die ein Leben lang hielten, betrachtete Krupp als ein Wunder. In seinem Tagebuch notierte er über das Kibbutz:
Die Zeit unter diesen gemäßigt religiösen Juden mit einem großen Herz für Andersgläubige und einer sehr offenen Haltung gegenüber der Welt lehrte mich mehr über Christentum und Judentum als alle theologischen Seminare in Deutschland.
Zurück in Berlin setzte sich der Theologiestudent weiterhin für Israel ein. Mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund demonstrierte er für die Anerkennung Israels durch die Bundesrepublik. Der Pazifist erkannte sogar Israels Armee an. Damals, vor der Eroberung der Palästinensergebiete, war das Land der kleine David. Die Araber waren Goliath. Während des politischen und theologischen Feldzuges für Israel fand Krupp auch Zeit für die Liebe. Während seines Theologiestudiums lernte er 1963 seine zukünftige Frau Daniele kennen, die er kurz nach seiner Promotion bei Helmut Gollwitzer 1966 heiratete.
Meine Eltern hatten unsere Ehe sehr positiv aufgenommen. Sie hielten Michael zugute, dass er bereits ein Buch über den Zionismus verfasst hatte und als einziger in unserer Familie alle jüdischen Segenssprüche, die Brachot und das Land Israel gut kannte. Es mag vielleicht merkwürdig klingen, aber ich hatte wegen der Trauung gar keine Probleme mit meiner Familie.
So folgte die aus Algerien stammende jüdische Frau dem protestantischen Pfarrer nach Jerusalem, zurück in die Mittelmeersonne, sagt Daniele. In ihrer neuen sonnigen Heimat konnte das Ehepaar jedoch nicht heiraten, weil in Israel bis heute keine Standesämter existieren. Im französischen Bureau de l'État civil in Paris schrieb das Paar Geschichte.
Die Frau, die die Hochzeit im Pariser Standesamt organisierte, war eine kommunistische Jüdin. Sie sah uns als das ideale Paar. Ein Deutscher und eine Jüdin, ein Deutscher und eine Französin. Sie organisierte für uns das schönste Fest im großen Festsaal, wo sie eine lange Rede hielt und Musiker bestellte. Wohl deswegen, weil wir nach der staatlichen Trauung weder in die Synagoge noch in die Kirche gingen.
Weniger erfreut zeigte sich die evangelische Landeskirche im Rheinland. Dort weigerte man sich, Krupp einzustellen, weil er eine jüdische Frau geheiratet hatte. Wenn ein Pastor seine eigene Frau nicht überzeugen kann, wie will er dann seiner Gemeinde das Evangelium verkünden, hieß es. Anderer Meinung war die evangelische Kirche der Union in West-Berlin, die Krupp nach seinem Studium 1970 nach Jerusalem entsandte, um ein Begegnungszentrum der evangelischen Kirche aufzubauen.
Sie haben sich auch sehr entschuldigt bei mir. Sie haben nur gesagt, der Paragraph lautet, die Pfarrfrau muss evangelisch sein. Ja? Das war derselbe Paragraph in Berlin. Aber in Berlin hat man das abgeändert, die Pfarrfrau soll evangelisch sein. Das wurde aber nicht anerkannt von dem Rat der EKU. Aber inzwischen war ich bereits ordiniert und nach Israel geschickt und fest angestellt. Also war ich nun mal ordinierter Pastor in Jerusalem.
Bald betreute Krupp deutsche Theologiestudenten an der Hebräischen Universität in Jerusalem, leitete das Büro der Freiwilligenorganisation Aktion Sühnezeichen, war Beauftragter für das interkonfessionelle Gespräch und später Vorsitzender der Israel Interfaith Association. Drei Probleme entdeckte er im christlich-jüdisch-muslimischen Dialog. Zum einen ignorierten israelische Politiker solche Debatten. Amerikanische Evangelikale nehmen radikale Positionen ein, indem sie das Recht der Juden auf das biblische Land Israel propagieren und Araber als Feinde Gottes diffamieren. Aber auch mit islamischen Gelehrten war es schwer, einen theologischen oder geistigen Dialog zu führen. Als deutscher Pionier in Israel wollte Krupp evangelischen Studenten die Welt des Judentums eröffnen, sie mit dem Leben im Judenstaat bekannt machen und den Umgang mit den israelischen Behörden erleichtern. Daher gehörte er 1978 zu den Mitbegründern des Programms Studium in Israel, das er 25 Jahre lang leitete. In dessen Rahmen absolvierten 450 evangelische Theologiestudenten ein Studienjahr in Jerusalem und in hebräischer Sprache und lernten dadurch das Judentum und die Israelis kennen. Michael Krupp ist ein großer, schlanker Mann mit weißem Bart, wachen blauen Augen und einem ständigen Lächeln im Gesicht. Ein Besuch in seiner Wohnung in Jerusalem, gleich am Eingang befindet sich das Klavier, auf dem er gelegentlich spielt, ist zugleich eine kulturelle Rundreise. An den Wänden hängen Werke des Art Nouveau-Illustrators Ephraim Moshe Lilien über jüdisches Leben im biblischen Land Israel, neben Malereien von Krupps Tel Aviver Freund Yigael Turmarkin, der in Deutschland geboren wurde.
Wir haben getauscht Wohnungen. Er kam ans Meer und wir ins Gebirge. Außerdem hat er immer interessante Bücher gehabt. Er hatte eine enorme Kollektion und ein sehr liberaler Mensch. Ich verstehe, dass jetzt ist er etwas von Gott abgegangen. Aber auch wie er war sehr in Gottes Armen, hat es nicht gestört, weil er kein Fanat war und sehr nett. Trotz sein Name Krupp.
Man blickt durch das große Fenster auf die bewaldeten Berge Judäas und geht die Holztreppe hinunter in die offene Küche und ins Wohnzimmer, das vollgestellt ist mit alten, rustikalen Möbeln und unzähligen Büchern. In der Ecke des Raums stehen zwei 2000 Jahre alte Marmorkästen, die beim passionierten Judaikersammler alte Erinnerungen hervorrufen.
Ossuare, das sind also Knochenkästen, die immer sehr schön sind, sehr verziert sind. Ich habe eine große Sammlung von diesen Kästen, einige davon sind hier im Haus. Und das war mein erster, den ich gekauft habe bei Kando. Das ist der Sohn von Kando, der in Bethlehem sein Laden, dort sind die Rollen vom Toten Meer entdeckt worden. Bei ihm habe ich häufig gesessen und auch in seinem Laden habe ich immer die ganzen Beduinen kennengelernt, der die Rollen gefunden hat. Ich habe mich monatelang um dieses Ossuare verhandelt, weil der Preis doch sehr hoch war. Aber es ist dafür auch sehr schön und ich freue mich, dass ich es habe.
Eine besondere Freude bereiten ihm seine 45.000 Bücher, von denen nur ein Bruchteil in seiner 2-Etagen-Wohnung Platz findet. Etwas ganz Besonderes ist ein Amsterdamer Talmud aus dem Jahr 1655, die einzige unzensierte Ausgabe, in dem einige Passagen über Jesus handschriftlich eingefügt wurden. Ein weiteres Exemplar befindet sich im Britischen Museum. Neben der hebräischen Enzyklopädie und dem großen Brockhaus aus den 30er Jahren besitzt er in einer Glasvitrine antike Öllampen und einen Torakasten aus dem Jahr 1895.
Der ist aus dem Irak, aus Bagdad. Der ist der Behälter für eine Torah-Rolle. Die Torah-Rolle habe ich rausgenommen und hebe sie auf einem anderen Ort auf, weil für orthodoxe Juden es dann schwer würde, wenn hier eine Torah-Rolle wäre, hier in diesem Raum zu sein, weil es doch ein profaner Raum ist. Die Torah-Rolle an sich hat schon viele Reisen gemacht, weil im Interface haben wir manchmal eine Torah-Rolle gebraucht. Wir hatten ein Seminar mit Arafat in Khan Yunis, damals waren noch diese Zeiten. Und die Juden bestanden darauf, die Orthodoxen, dass wir die Torah natürlich am Schabbat lesen. Und da keiner bereit war, eine Torah-Rolle dahin zu schleppen, habe ich meine Torah-Rolle genommen. Sie wurde vorher geprüft, ob sie koscher ist, das war sie. Und dann wurde daraus gelesen, also in Khan Yunis, also im Gazastreifen, heute gar nicht mehr vorzustellen.
Die Religion ist bei Krupp immer sehr eng an das Land Israel gebunden. Wir stehen vor seinem Haus im Stadtteil Ein Karem, einem erweiterten arabischen Haus, an dessen Fassade sich rosa-violette Bougainvillea hochrankt und zudem eine schmale Gasse mit Treppen führt. Die Autos bleiben weit weg auf dem Parkplatz stehen.
Wir hören hier die Glocken von Ein Karem. Das ist natürlich auch schön. Es gibt hier viele Klöster. Es gibt hier 8 Kirchen und Klöster. Und übrigens auch 8 Synagogen, durch die machen nicht diesen Krach. Und das Glockengeläut gefällt natürlich vielen Leuten. Es kommen ja viele Leute her, als um einfach mal sozusagen Italien zu genießen oder so etwas.
Dann führt er durch die ruhige Nachbarschaft Ein Karems, vorbei an der Geburtsstätte Johannes des Täufers, der der Überlieferung nach in einer Grotte unter der Visitationskirche das Licht der Welt erblickte. Die nächste Station ist die kleine jemenitische Synagoge, in der Krupps 2 Söhne ihre Bar Mitzwa feierten, ihre Einführung in die jüdische Glaubensgemeinschaft. Als seine kleine Tochter mit 12 Jahren ihre Bar Mitzwa mit dem Vorlesen aus der Tora feiern wollte, lehnten die frommen Jemeniten ab. Die liberale Gemeinde aber war damit einverstanden. Krupp besuchte also ein Jahr lang am Schabbat die HL-Reformsynagoge in Jerusalem. Gleichzeitig war er Mitglied bei den Lutheranern und predigte in der Erlöserkirche. Johannes Gerster, der langjährige Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, ist ein enger Freund von Krupp, dessen interreligiösen Dialog er für essentiell hält und seit Jahren fördert.
Ja, das ist ein evangelischer Theologe, der sich praktisch in das Land Israel hinein verpflanzt hat. Natürlich ist er nach wie vor Christ, aber wenn ich ihn manchmal beobachte, meine ich, er wäre ein Jude, weil er sich unkonventionell verhält, wie manche Israelis auch. Krupp ist so ein bisschen nonchalance, aber sehr ernsthaft. Also er verbindet die Leichtigkeit des Seins im persönlichen Umgang mit einer großen Ernsthaftigkeit, was die Probleme der Zeit angeht. Das verbindet er in idealer Weise. Das nenne ich, er pendelt so ein bisschen zwischen dem preußischen Protestanten und dem orientalischen Juden.
Als die Krupps zum ersten Mal nach Ein Karem kamen, lebten sie als Untermieter bei einer arabischen Familie. Später war ihr Domizil das heutige Gästehaus der katholischen Zionsschwestern, das vom Kloster durch 10.000 Quadratmeter Felder getrennt ist. Hier verbrachte der Landwirt Krupp viel Zeit. Pistazienbäume gedeihen hier neben Ölbäumen, die Krupp bereits vor 20 Jahren anpflanzte, und Mispeln, große Pinien und Zedern. Auf diesem Grundstück leben jetzt Brüder aus dem Vatikan, die Krupp gut kennen und über seine kleinen Abstecher hinwegsehen.
Wir sind jetzt hier in unserem alten Wohnzimmer. Das war ursprünglich eine Olivenpresse. Die Olivenpresse steht ja noch mitten im Haus. Der Stein, und da haben wir einen Balken hindurchgesteckt und konnte man das drehen. Und auf diese Weise konnte man die Oliven, die wir hier angepflanzt haben, auch auspressen, was wir auch gemacht haben. Das Ganze wird ausgeschöpft und dann gepresst. Ja, mit Hilfe von menschlicher Kraft, sagen wir mal. Die Leute, wollten hier keine Esel oder sowas reinbringen. Als Studienleiter hat man natürlich auch Studenten zur Verfügung, die das mit Freude gemacht haben. Meine Kinder übrigens auch und ich auch. Wir haben alle daran gedreht.
Seine deutschen Studenten führte Krupp nicht nur durch Ein Karem, sondern durch das ganze Land Israel. Gemeinsam übernachteten sie am Strand des See Genezareth, pilgerten zu antiken Altären und studierten Höhlen. An eine besondere Reise erinnert sich die Hamburger Gemeindepastorin Astrid Wieland van der Vegt, die 1979 ein Studienjahr in Israel verbrachte und später mehrere Jahre Krupps Assistentin im Studienprogramm war.
Auch zum Beispiel während des Golfkriegs, als so die ersten dramatischen Tage vorbei waren, sind wir wandern gegangen, in der Wüste, Gasmasken mitgenommen, aber okay, wir dachten, naja, hier mit Bayou da, da wird doch wohl keine Bombe runtergehen, mit oder kein. Das fand ich sehr nett, weil das gehört normalerweise nicht zu einem Theologiestudium dazu. Aber für Michael war das irgendwie wichtig, dass man so das Land mit seinen eigenen Füßen auch entdeckt.
Christen werden in Israel, wo jede Missionierung verboten ist, generell misstrauisch beäugt. Krupps vier Kinder, die jüdisch-israelisch erzogen wurden, waren aber an die zahlreichen christlichen Besucher gewöhnt, die mit der Familie Schabbat feierten. Während des ersten Golfkriegs sollten die zwei Söhne in der Armee Geheimnisträger werden, erinnert sich van der Vegt.
Dafür müssen sie ja spezielle Prüfungen machen vorher, ob sie nun vertrauenswürdig sind. Eine der Fragen lautete, ob sie dann auch Kontakt hätten zu christlichen Pfarrern und so weiter. Ja, doch. Kontakt hätten sie schon so mal zu gehabt, aber haben nicht gesagt, mein Papa ist Pastor oder so. Da haben sie sich also einfach ein bisschen so drüber weggeredet und sind dann ohne Probleme da durchgekommen und haben es auch gemacht.
Zurück in Krupps Jerusalemer Wohnzimmer. An der Wand tickt eine Jugendstiluhr, die ihn sein Leben lang begleitet hat. Als Flüchtlingskind, gleich nach dem Krieg, fand er sie im Haus seiner Verwandten im Harz. Diese wollten die nicht funktionstüchtige Uhr wegwerfen. Ein Gefühl für Antiquitäten gab es damals noch nicht. Der Junge aber wollte sie behalten und schleppte sie seitdem bei jedem Umzug mit.
Ich kam auch hier ins Land 1970 mit dieser Uhr und habe sie zu einem Uhrmacher gebracht. Der hat sie mir repariert. Und seitdem, seit 1970, arbeitet sie ununterbrochen, ohne dass sie jemals stehen geblieben ist.
Als seine Pensionierung nahte, beschloss Krupp, etwas zu unternehmen, um seinen Aufenthalt in seiner neuen Heimat zu sichern. Zum ersten Mal wollte er sein vorläufiges Priestervisum durch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung ersetzen. Im Sommer 2003 erhielt er seinen ersten israelischen Personalausweis, auf den er sehr stolz ist. Nur eines stört ihn. Auf dem Formular habe er sich als christlicher Deutscher eingetragen, aber im Ausweis stehen in der Rubrik Volkszugehörigkeit lediglich Sternchen. Als er erfuhr, dass die Sternchen nicht ihm persönlich gelten, sondern seit dem letzten Konflikt zwischen orthodoxen und liberalen Juden alle neuen israelischen Ausweise schmücken, sah er sich in guter Gesellschaft. Abschlussrunde im Haus des Winzers Michael Krupp. Wir unterhalten uns über seine eigene Weinmarke, von der er 25 Flaschen eigenhändig herstellte und einer katholischen Nonne widmete.
Den nennen wir Château Neuf du Pasteur. Pasteur, das bin ich. Und Château, das war unser altes Haus. Das hieß früher, der Wein hieß früher Château Rouge, weil es ein rotes Haus war, du Pasteur. Und jetzt Château Neuf, das gibt es ja sonst auch in der Weingeschichte, du Pape, und diesmal du Pasteur. 2003, Sœur Geneviève. Sœur Geneviève, das ist eine lange Geschichte, war eine ganz großartige Schwester, die Superiorin des Frauenklosters in den Karim, die also ein wirklich hervorragender Mensch war, die auch alles dort gemacht hat. Die hatte auch den Wein angebaut. Deswegen ehre ich sie mit diesem Wein. Die Art des Weines, die nennen wir Sœur Geneviève.
Wein aus dem eigenen Hinterhof. Gepresst, gegoren, natürlich. Ohne jeden künstlichen Zusatz. Wir stoßen an.
Also ich finde, man kann ihn trinken.
Worauf trinken?
Naja, auf diese Sendung, das ist eine vernünftige Sendung, mit weniger Fehlern als diese andere Sache.
Und sonst noch ein Wunsch?
Ja, auch den Frieden in diesem Lande. Also L'chaim.
Sie hörten Tor zum Judentum. Pfarrer Michael Krupp in Jerusalem von Igal Avidan. Eine Produktion aus dem Jahr 2004.